Fangen wir mit der Gebet an, gell? Ja, Herr, danke. Danke für das schöne Wetter, das wir heute haben. Danke vor allem, dass der Sommer reinschaut, dass es wieder wärmer wird, dass die Tage länger werden, heller werden. Und ja, einfach her, die ganze Natur von Gott leben her und das Tag von dir. Die ganze Schöpfung redet von dir und man kommt an dir gar nicht vorbei, Herr, man sieht dich überall. Herr, ich möchte einfach danken für das, was du uns, deinen Kindern gibst, was du uns Menschen gibst und dass du jeden auf irgendeiner Art einfach sagst, dass du da bist, Herr. Es ist nur, es muss jeder bereit sein, das zu erkennen. Herr, segne jetzt diese Zeit, diese Stunde, die wir da zusammenbringen und red du durch mich, Herr. Amen. Ja, ich glaube, ich kenne, glaube ich, so grob schon fast alle Gesichter da, falls mich noch wer nicht kennt. Hans Unterweger, mein Name, kommt aus Kirchberg, eigentlich aus Kärnten, wo ich immer lachen muss, die Steirer holen sich einen Kärntner, damit sie was Gescheites hören. Aber bitte, sind die Kärntner, die Steirer selber schuld, gell? Mein Thema von heute ist, vom Willen Gottes zu reden. Und zwar, was ist der Wille Gottes? Ich meine, ihr habt euch sicher schon öfters gefragt, sagen wir, jetzt wache ich in der Früh auf und was will Gott von mir? Oder wie soll ich den Willen Gottes, wie soll ich erkennen, was er für mich will? Und das ist heute die Frage, ob wir dorthin kommen. Gibt es einen Willen Gottes? Gibt es einen Plan? Gibt es einen Leitfaden, um diesen Willen zu erkennen? Und viele sagen, ich würde ja gern Gottes Willen tun, aber wie kenne ich das? Wie erkenne ich das? Wenn man denkt, früher mal hat man viele Menschen getötet und gefoltert, weil Gott das so will. Es werden auch heute noch Kriege geführt, weil Gott das so will. Das ist immer die Frage, was hat Gott damit zu tun, wenn sich Menschen die Schädel einhauen. Es ist immer so, Gott hat man immer klar in die Position gerückt, dass man einen Schuldigen gehabt hat. Gott ist eigentlich immer für alles schuld gewesen, was wir Menschen verhaut haben. Und deswegen kommt dieser Wirbel raus. Wenn das Gottes Wille ist, dann will ich mit Gott nichts zu tun haben. Und so kommt dann das Denken. Eigentlich das, was wir falsch machen, werfen wir Gott vor und sagen dann, mit dem Gott wollen wir nichts zu tun haben. In der Bibel haben wir sehr viele Beschreibungen, was Gottes Wille sein soll. Nehmen wir nochmal Jesus her. Da gibt es immens viele Stellen, ich will gar keine richtig nennen, aber es kommt immer nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Das ist schon im Vater unser drin. Und Jesus hat diese ganzen Zeichen und Wunder gemacht, weil er auf Gott sich verlassen hat. Er hat seine Kraft von Gott geholt und nicht gesagt, ich, Jesus, ich vermehre jetzt die Brote. Er hat immer zuerst gebetet, er hat immer alles von oben geholt. Also er ist immer zu Gott gekommen. Und das ist auch ein Grundpunkt, um Gottes Willen zu erkennen, muss er bereit sein, den Willen Gottes zu tun. Und da sind wir im großen Problem. Wir Menschen sind ja eigentlich sehr gescheit, oder? Ich meine, wenn man jetzt jeden Einzelnen anredet, es weiß ja jeder, was er will. Und das ist jetzt schon das große Problem. Wir haben so ein ausgeprägtes Ego, dass wir einen anderen ja gar nicht in unsere Nähe kommen lassen. Ihr braucht nur schauen, wenn zwei miteinander diskutieren, dann hat jeder seine eigene Meinung. Bis die einmal auf eine Meinung kommen, auf einen Konsens kommen, gibt es oft sehr viele Gespräche, letztendlich machen es vielleicht eher das Gleiche. Haben wir schon ein Problem. Und bei Gott ist es halt so, um seinen Willen zu erkennen, muss ich halt mit meinem Willen einmal ein bisschen zurückgehen. Ich muss einmal hören, was will Gott von mir. Und wenn wir denken, wir Menschen, wir sind ja kreativ. Es gibt welche, die sagen, Gottes Wille ist ganz einfach. Nehme das Buch und schlage irgendwo auf, Finger drauf und das will Gott jetzt von mir. Also diese Versuchsmethode. Da gibt es eine nette Geschichte, das hat in Deutschland ein Student probiert und ist bei diesem Tippen auf die Stelle gekommen und Judas ging hin und er hängte sich. Ja, hat er gedacht, damit fange ich nichts an. Leider bladeln, noch einmal eine tippen und dann steht dort, geh du hin und tue das Gleiche. Ist auch frustrierend, ja. Und weil alle guten Dinge drei sind, hat er es noch einmal gemacht. Und da ist noch gestanden, was du tun willst, das tue ich bald. Also, wenn einer den Willen Gottes ernst nimmt, müsste er sagen, okay, ich muss mich aufhängen. Aber nachdem das dann keiner tut, weil noch meistens nach dem Fall sagen wir es ja Blödsinn, gell? Aber wie gesagt, es gibt so Leute, die wirklich, oder auch beim Bibellesen, was lest man heute? So irgendwie, aha, das ist ein netter Vers, lesen wir das. Nichts dagegen zu sprechen, aber in der Bibel steht alles in einer Einheit. Es wird keiner von euch einen Roman lesen, in der Mitte aufschlagen, irgendwas lesen und sagt, so das Buch kenne ich jetzt auch. Es gibt welche, die lesen grundsätzlich von hinten nach vorn, weil sie sich das nicht antun wollen. Sie wollen gleich wissen, wer der Mörder ist, ja. Aber die Bibel funktioniert nicht so. Da muss man in einer Linie durchgehen. Oder es gibt andere, die eben, so wie Gideon das gemacht hat, sie fordern von Gott ein Zeichen. Also sie beten oder sie fordern regelrecht, ich will das und wenn das so ist, dann glaube ich, dass das von dir ist. Und das sind halt immer Sachen, wo wir unseren Willen Gott unterjubeln wollen, weil wir eigentlich das so hinlegen, dass es dann für uns passt. Jetzt ist aber so, Gott ist unser Vater. Und wie wir heute schon gehört haben in der ersten Stunde, er hat seinen Sohn für uns geopfert, damit wir gerettet werden. Jetzt wenn wir sagen, es ist immer problematisch, weil jeder hat ein eigenes Verhältnis zu seinen Eltern gehabt, hat es noch immer. Mancher hat einen Vater, mit dem man nicht zurechtkommt, mancher hat einen Vater, der super ist. Und wenn Gott sich jetzt als Vater bezeichnet, interpretieren sofort alle ihr eigenes Familienverhältnis dort rein. Ist ein Fehler, denn Gott ist ein Vater, der wirklich alles für uns machen möchte. Der uns führen möchte, der uns leiten möchte, der das Beste für uns haben will. Und wir sind seine Kinder und Gott hat einen Plan für jeden. Gott hat einen speziellen Plan für jeden Einzelnen von euch. Das heißt, man darf sich gar nicht sagen, ich möchte so sein wie der Herbert, ja? Weil wer ihn nie wären, schon von der Größe her. Bauch, ja. Ja, kommt, das lässt sich noch irgendwie arbeiten. Aber grundsätzlich, und geistig läuft es auf der gleichen Ebene. Ich kann nicht sagen, ich möchte so ein guter Christ werden wie der eine. Das weißt du gar nicht, wie gut der Christ. Was ist ein guter Christ? Es ist jeder individuell, jeder hat seinen Zugang zu Gott. Nehmt sie eine zehnköpfige Familie. Die 10 Kinder oder die 8 Kinder in dem Fall, da ist jeder ein anderes Individuum. Ich meine, heute tut man sich schwer, aber heutzutage hat jeder ein Kind oder 2 Kinder. Der Trend zu einem Kind geht letztendlich, aber selbst wer 2 Kinder hat, weiß, die sind sowas von unterschiedlich. Und so ist jeder Christ. Jeder, der an Gott glaubt, ist unterschiedlich. Und Gott möchte eben, dass wir seinen Plan mit ihm gehen. Er hat einen Plan für uns. Und da sind eben 2 Dinge erforderlich. Man muss sein Wort studieren und man muss bereit sein, seine Führung zu folgen. Wir tun gerade Siedeln, habe ich erzählt. Ganz witzig, wir haben 2 Betten jetzt zusammengestellt von IKEA. Da zähle ich jetzt aus dem Grund, da gibt es nämlich einen Plan dazu. Und beim ersten Bett, da bin ich mehr oder weniger allein gewesen und da sind alles so ähnliche Schrauben. Aber wenn du einen falschen wo reinschraubst, geht er da woanders ab und du kannst nicht mehr auseinandernehmen. Das ist ja Chaos. Jetzt habe ich lang getüftelt, das erste Bett ist perfekt gewesen. Beim zweiten Bett habe ich meine Buben machen lassen. Natürlich wird der Schrauben genommen, weil er einfach so ähnlich ausschaut. Drin ist er. Nach einer halben Stunde, und Papa, da geht der Schrauben ab. Ja, der ist da drin. Da können wir aber nicht alles auseinandernehmen. Ich habe mir gedacht, das ist eigentlich ein gutes Beispiel, wie Gott einen Plan hat. Wenn wir nach diesem Leitfaden vorgehen, funktioniert alles. Man muss zwar genau nachlesen, man muss ab und zu rätseln, wie ist das jetzt gemeint, aha, dann probiert man und es geht. Das zweite Bett steht auch, bitteschön, das ist kein Problem, es steht. Nur, es ist dann dieses Holz ist ein bisschen ausgedruckt, weil einfach ein falscher Schaufel drin ist, das hat das ganze Holz ein bisschen zerrüttelt, ja, oder zerfräst oder wie immer. Das Bett steht, aber die Teile sind nicht dort, wo sie sein sollen. Und irgendwann wird es halt wahrscheinlich der Fall sein, dass was nicht funktionieren wird, weil sich irgendwas verzogen hat. Ich denke, so ist es in unserem Leben. Wir haben den Plan, wir gehen auch teilweise vor, ab und zu habe ich da eine bessere Idee, als wie es drinsteht. Und 1-2 Jahre später muss ich dann eigentlich drauf zurückkommen und sagen, ich hätte es doch anders tun sollen. Man lebt weiter. Ich bin ja deswegen kein schlechterer Christ. Aber wenn ich den Plan nicht durchziehe, muss ich damit rechnen, dass es einfach kleine Probleme gibt. Und so ist es mit Gott. Gott will, sein Wille ist es ja, ich will das Beste für euch. Dann tut es ja das, was ich euch sage. Ich habe jetzt 5 Punkte, die schnell vorbeigehen werden. wie man Gottes Willen erkennen kann oder wie man in die Richtung kommt. Das erste ist Punkt 1, Gottes Wort. Man muss Gottes Wort lesen. Ich kann nicht erwarten, dass Gott an und für sich, ohne dass ich mit ihm irgendwie in Kontakt trete, dass ich bereit bin, mit ihm in Kontakt zu treten, dass er mir einfach sein Wissen jetzt in den Kopf eindruckt. Das hat er uns in Buchform übermittelt. Stellt euch vor, ihr kriegt ein Mail am Computer und es wird ein Rückmail erwartet. Wer von euch schreibt ein Mail, ohne dass er das erste gelesen hat? Das war ja doch ein Blödsinn, oder? Also ich kriege von meiner Direktion, von der Schule immer wieder, ich muss bestätigen, dass ich das Mail kriege. Wenn ich was jetzt bestätige und ich habe es nicht gelesen, kann es mir am Kopf fallen. Im Grunde genommen ist es da das Gleiche. Gottes Wort lesen und dann kann ich mit ihm auch über das Ganze reden, was da drin steht. Es gibt im Matthäus, im Kapitel 22 gibt es eine Stelle, wo Jesus mit den Sadduzäern recht wütend drüber geht. Die Sadduzäer waren eine Glaubensfraktion in Israel und die haben um die Auferstehung gestritten. Wenn auch schon mal Kapitel 22, Vers 29, wo Jesus ihnen sagt, ihr kennt weder Gottes Wort noch Gottes Macht. Das waren aber Glaubensführer, die um irgendeine Geschichte gestritten haben, wo es einfach um die Auferstehung geht. Und Jesus sagt ihnen, ihr kennt das Wort nicht und ihr kennt seine Macht nicht. Ist eigentlich riskant. Das ist wie in einen Atomreaktor reinzugehen, ohne zu wissen, welche Gefahr da drin herrscht. Und um einen Brief, ohne dass ich einen Brief gelesen habe, kann ich ja nicht wissen, was drin steht. Ich meine, was ist, wenn es von euch noch betrifft, die Jüngeren vielleicht, Liebesbrief. Kennt ihr euch noch aus mit Liebesbriefen? Ja. Also ich kann mich erinnern, so ganz jung, da hast du den Brief, den letzten Brief grundsätzlich, wenn nicht alle, einfach immer dabei, Brieftaschen oder sonst irgendwo. Und zu jeder Gelegenheit schaut man aus und liest nach. Da ist einfach der Bomberzerz. Ja, du denkst, boah, hat sie geschrieben, ja, meine Evelyn. Haben auch schon lange keinen Brief mehr geschrieben. Gell? Ja. Mit dieser E-Mail-Geschichte geht das natürlich alles ein bisschen verloren, gell? Das mit Brieftaschen und so. Aber trotzdem, es ist einfach da, wo man einfach diese Verbindung da hat. Und man liest immer wieder nach. Und das hält dann einfach immer frisch und die Erinnerung ist immer dabei. Und bei Gott ist es so, er hat uns seinen Brief geschrieben. Natürlich können wir den nicht jedes Mal so nebenbei lesen, oder zumindest nicht alles im Einmal. Aber es gibt dann auch Punkte, die uns berühren. Und die liest man dann immer wieder. Und in seinem Brief gibt es einfach sehr viele Anweisungen und Botschaften. Vielleicht die bekanntesten sind eben die 10 Gebote, die wir theoretisch alle kennen müssten. Aber ich möchte nur auf eins eingehen, nämlich auf das, du sollst nicht falsch Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Das kennen wir alle. Und wenn wir dann denken, wie schaut unsere Realität aus? Allein der Tratsch mit über den Nachbarn. Wir sind ein eigenartiges Volk, würde ich sagen, grundsätzlich. Wir schimpfen ja gern über andere Leute. Speziell, wenn uns einer zuhört, es ist ja angenehm, oder? Man hört da was los, man hört da wieder was Neues. Es ist eigentlich immer dieses, ich möchte wissen, was los ist. Aber genau das ist der Punkt hier. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden gegen den Nächsten. Das betrifft auch Tratschen und das Ganze. Und wenn ich jetzt sage, was will Gott von mir? Will er, dass ich über meine Nachbarn rede? Vielleicht will er es, aber nicht, dass es jetzt reißt. Und das geht in alle Bereiche. Das ist auch in der Familie oder im Kollegenkreis, bei Arbeit. Ich möchte euch da aus dem Josua,
wo haben wir denn?
Eine Stelle vorlesen. Das Buch Josua, Kapitel 1, Abvers 7. Da heißt, sei mutig und entschlossen, bemühe dich darum, das ganze Gesetz zu befolgen, das dir mein Diener Mose gegeben hat. Weiche nicht davon ab, dann wirst du bei allem, was du tust, Erfolg haben. Sag dir die Gebote immer wieder auf, denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Das heißt, Gottes Wort immer wieder durchmachen, immer wieder durchlesen und dann gelingt dir alles. weil du die einfach an seine Leitlinie haltest. Jetzt denke ich mir die Gefahr. Die Gefahr ist, dass man die Bibel als Pflichtlektüre sieht. Man soll gewissermaßen Pflicht sein, aber wenn ich jetzt nur Bibel lese, weil heute muss ich, geht es wahrscheinlich nicht in den Kopf rein. Oder es ist auch diese Geschichte, ich bete eh zu Gott, jeden Sonntag bete ich zu Gott. Stellt euch vor, um zurückzukommen auf diesen Liebesbrief, ich rede mit meiner Frau oder was nur am Sonntag. Waren wir aber schon nicht mehr zusammen. Und diese Pflichtlektüre, Bibel, ich meine, ich bin Lehrer, ich weiß es, was es heißt, Schülern zu sagen, lest euch das einmal durch. Ja gut, lest es euch einfach durch. Ich weiß genau, 50% lesen es gar nicht durch und 50% lesen es so durch, dass sie nicht wissen, was sie gelesen haben. So kommt es mir oft beim Bibellesen vor, wenn ich muss. Ich habe einmal gerade am Anfang die Phase gehabt, ich schaffe jeden Tag ein Kapitel. So, Weltmeisterschaft, ja, ein Kapitel schaffe ich. Ich habe es auch geschafft, aber ich bin meistens noch die ersten paar Verse schon weggebrochen. Der Rest war nur mehr durchkämpfen. Das ist nicht das Wahre. Wenn ich die Bibel lese, weil ich es muss, das ist beim Liebesbrief. Ich lese es jetzt, weil ich muss ihn einmal im Tag durchlesen. Das ist nicht die wahre Liebe. Gut, das war der erste Punkt. Das Wort Gottes, ich muss es lesen. Damit ich zum Willen Gottes hinkomme, muss ich mal wissen, was drinsteht. Der zweite Punkt, das ist ein Problem unserer Zeit, das ist eben Zeit nehmen. Zeit nehmen für ein Gespräch mit Gott. Und im 1. Thessaloniker habe ich da eine Stelle gefunden. Oh, ich habe da so viele Pickerl dabei. Ja. So, im 1. Thessaloniker Kapitel 5, Vers 16 und 17, du hast Zeit zu jeder Zeit fröhlich, hört niemals auf zu beten, vergesst auch nicht, Gott für alles zu danken, denn das erwartet Gott von seinen Kindern. Hört niemals auf zu beten. Wollt ihr immer beten? Also ich habe lang ein Problem gehabt mit der Stelle, weil hört niemals auf zu beten, war für mich grundsätzlich, überall wo du bist, müsstest du auf die Knie fallen und die Hände zusammenschlagen und beten anfangen. Das war so mein Anfangsgedanke. Aber drehen wir es um, gehen wir wieder auf den Liebesbrief. Wenn zwei verliebt sind, denken sie immer aneinander. Ich kann mich erinnern, ich habe schon in Graz studiert, die Evi war noch in Kärnten. Im Grunde genommen, du bist gedanklich immer in Kärnten. Also ich, nicht ihr. Und genau das erwartet sich Gott. Hört niemals auf zu beten, hast nicht, haut sich jetzt jederzeit irgendwo auf die Straßen, auf die Knie und plappert es drauf los. Das hat er nämlich extra gesagt, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden. Beten hast, an Gott denken, jederzeit mit ihm eigentlich in Verbindung sein. Und das kann überall passieren. Witzigerweise, mir passiert das sehr oft beim Autofahren, und zwar, wenn mir einer überholt mit einem Murztempo. Ich meine, normal sagt man so, das ist ein Tempo, was fährt er so schnell, ich muss so langsam. Fängt man an zu schimpfen, oder? Witzigerweise, meine erste Reaktion ist, boah, der ist schnell. Und dann kommt die Frage dazu, was ist da passiert? Vielleicht hat er eine schwangere Frau im Auto, weißt du nicht. Vielleicht hat er gerade erfahren, sein Haus brennt und der düst haben wie eins, weißt du auch nicht. Überlegt einmal, wenn ihr in so eine Situation kommt, setzt euch einmal in die Position von dem, was sein könnte. Und das ist dann auch der Moment, wo ich anfange eigentlich zu beten, wo ich dann mit Gott sprich. Und was du auf Beten hast, für mich nicht, dass ich jetzt ein Vater unser aber klopfe, sondern ich rede mit Gott. Das ist nämlich eines, was sehr viele falsch verstehen. Beten hast nicht jetzt fünf Vater unser und dann habe ich mit Gott gebetet. Beten ist einfach ein Gespräch mit Gott und das kann ich aber nur, wenn ich eine Beziehung habe. Wenn ich eine Beziehung mit ihm aufbauen will. Er ist immer da. Er kommt, er sagt, ich bin da. Komm, ich klopfe an. Rieh dich, mach auf, hör mir zu. Nur wir Menschen, wir sagen ja eigentlich immer, paff, ich selber bin perfekt. Ich brauche keinen, ich lasse keinen einen in meinen Käfig. Reden mit Gott kann man überall. Das ist ja das Schöne. Du brauchst kein Handy, du brauchst keinen Empfang, kein Computer, gar nichts. Man kann mit Gott überall reden. In der Natur, am Arbeitsplatz, bei Freunden, vor allem auch in Krisensituationen. Was leider Gottes dann auch sehr oft ist, dass Menschen erst beten anfangen, wenn ihnen das Wasser bis da oben steht. Also ich sehe gerade immer wieder in Krisensituationen, dass da doch irgendwas auch in jedem Nichtgläubigen drinnen steckt, dass die letzte Stufe ist einfach Gott hilf. Das heißt, es ist selbst für den, was da, der immer sagt, ich glaube an keinen Gott. Und gerade deswegen bin ich bestärkt drin, dass es einen Gott gibt. Gott sagt, viel Zeit nehmen für ihn und immer an ihn denken. Denkt auch, diese Liebesbriefgeschichte ist immer ein gutes Beispiel. Gott sagt aber auch, er will, dass wir ihn um Rat bitten. Wie oft bitten wir Gott um Rat? Ich ertappe mich sehr oft selber dabei. Bei Kleinigkeiten frage ich gar nicht, weil das sind ja Kleinigkeiten. In manchen anderen Sachen frage ich Gott nicht, weil ich nicht einmal daran denke, dass ich ihn fragen könnte. Dabei sage ich, wieso fragt es mich nicht? Ich bin da. Red's mit mir. Fragt es mich. Es gibt ein Redensart, das heißt, weise Menschen fragen andere um Rat. Also ein Gescheiter fragt einen anderen um Rat. Ich habe daran denken müssen, ich habe jetzt einen Wintergarten gebaut. Habe ich euch erzählt beim letzten Mal. Er ist schon ein Wintergarten, aber noch nicht fertig. Aber ich denke mal, wenn ich dort selber umgematschelt hätte, war ich wahrscheinlich die Lachnummer im ganzen Ort bis jetzt. Weil ich hätte halt so noch Matter der Ort irgendwie oder Lego-Bauort, das hat irgendwie zusammengestellt, das hätte im ersten Moment schön ausgeschaut und dann war gekommen, ja, hast du da die Fugen gesetzt? Oder hast du da einen Unterbau? Ja, hast du überhaupt ein Fundament? Oder irgendwas? Und das denkst du erst, wenn es vorbei ist. Und ich denke mir, wir tun aber oft so handeln, dass wir in wichtigen Situationen selber handeln. Wir fragen nichts. Wir fragen auch keinen Nachbarn, weil das war lächerlich, das weiß ich jeder. Gott will, fragen wir ihn. Gott sagt, kommst zu mir. Und Gott will auch, dass wir uns bei ihm bedanken. Es ist eigentlich, wir sollen Gott behandeln, wie wir uns selber auch behandeln. Wir werden gern gebeten, wenn wer was braucht von uns und wenn wir es dann geben haben, wollen wir auch, dass der zumindest Danke sagt, oder? Ich meine, ich kenne Leute, die sind sehr angefressen oder sehr zwider, aber einfach manche, denen sie geholfen haben, sich nicht einmal bedankt haben. Das tut oft mehr weh, als wie alles, was du eingesteckt hast dort. Und Gott sagt auch, wenn ihr geholfen habt und ich will von euch nichts, ihr sollt mir nur dankbar sein. Es ist auch ein Gottesdienst nichts anderes, als wir eine Zeit sich zu nehmen, um Gott loben und zu danken. Gott zu loben und zu preisen und ihm Dank zu sagen für die Wochen. Gottesdienst heißt nicht, ich muss da jetzt einer, weil ich muss 10 Lieder singen heute oder ich muss mindestens einmal beten. Alles, was ich muss, hat schon nichts mehr mit Beziehung zu tun. Gut, das war das erste Wort Gottes, dann das zweite war jetzt Zeit nehmen. Das dritte ist Führung. Wann führt uns Gott? Das ist immer eine gute Geschichte. Im Johannes Kapitel 7, der Johannes hat geschrieben, Kapitel 7, Vers 17, wer von euch bereit ist, Gottes Willen zu tun, der wird erkennen, ob diese Worte von Gott kommen oder ob es meine eigenen Gedanken sind. Bereit sein. Bereit sein, sich führen zu lassen. Das heißt, auch einmal abwarten können. Abwarten ist nicht unbedingt eine Eigenschaft von uns Menschen. Wir wollen eigentlich immer schnelle Lösung haben. Wir haben heute schon einmal einen Römerbrief gehört. Auch da drin gibt es eine interessante Stelle im Kapitel 6, ab Vers 13. Das heißt, nichts, keinen einzigen Teil eures Körpers sollt ihr der Sünde als Werkzeug für das Böse zur Verfügung stellen. Dient vielmehr Gott mit allem, was ihr seid und habt. Weil ihr mit Christus gestorben seid und er euch neues Leben schenkte, sollt ihr jetzt Werkzeuge in Gottes Hand sein, damit er euch für seine Ziele einsetzen kann. Das heißt, wir sollen uns Gottes Führung überlassen und wir sollen seine Werkzeuge sein. Ein Werkzeug, nimm doch her, ein Hammer, der liegt eigentlich bereit, bis ich ihn brauche. Wenn ihr den Hammer nicht findet, wäre ich narrisch. Der Hammer wird dann nicht von sich aus sagen, so, ich gehe jetzt, hau ich mal die Nägel rein, weil da haust du dich nicht weiter. Nein, der wartet. Das heißt, der wartet, bis ich als Handwerker die Kontrolle über ihn übernehme und ihn verwende. Jetzt bin ich mir sicher, da herin und sind verschiedenste Werkzeuge. Nicht jeder ist ein Hammer. Ist nicht böse gemeint, aber nicht jeder kann sagen, so, und jetzt haben wir auf den Tisch und so ist es. Ich brauche auch für die Feingeschichten was. Ich brauche also ein kleines Zangerl, wisst ihr, für diese Elektrosachen. Das sind die Zorten, die fudeln. Die brauchen zwar länger, aber ein Hammer hätte da keine Chance. Und ich glaube, jeder von uns hat seine eigene Funktion, manche sogar mehrere Funktionen. Und jeder muss oder sollte sich bewusst sein oder sollte wissen, welche Funktion, welches Art Werkzeug er sein kann, sie sein kann in Gottes Werkzeugkisten. Ja? Und vor allem, die Kontrolle soll man Gott übergeben. Kontrolle jemand übergeben, heißt uns unterordnen. Das ist ja wieder so eine Geschichte, mit der wir nichts anfangen. Ich ordne mich keinem unter. Aber Unterordnung heißt ja nicht im Grunde genommen, dass uns wer jetzt knechtet oder sonst irgendwas, sondern es ist wie einfach der Bauchef, der sagt, du gehst dorthin, du machst das, du tust das. Und ich mache das. Und weil ich weiß, ich kann das. Unterordnung unter Gott. Dann kann er uns führen. Im Sprüche 3, das möchte ich euch auch noch vorlesen, Sprüche 3, Vers 5 bis 6, da heißt es, verlass dich nicht auf deine eigene Urteilskraft, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Denke bei jedem Schritt an ihn. Und wenn wir das mit Gott machen, gibt es Erfolg. Es gibt im Englischen ein Wortspiel. Kann man das so lesen? Ja, da ist noch irgendwas. Okay, was geht da auch so? Das ist keine Webadresse. Haben Sie das schon mal gesehen? Ja? Die Leute, die aufzeigen, gell? Nicht die Hause. Ja? Ja, bitte. Siehst du, ich hätte gleich nie keinen Hauserzahn. Okay, du weißt doch, was das heißt. Okay. Das, what would Jesus do? Für die Nicht-Engländer, was würde Jesus tun? Glaubt mir, das ist oft eine sinnvolle Geschichte, speziell wenn du hassgeladen bist oder wenn du wirklich einmal nicht weißt. Oder nehmt euch irgendeine Situation her, in der ihr seid. Denkt einmal nach, was würde jetzt Jesus tun?
Gibt es ein Buch darüber?
Ja, das glaube ich, ja. Aber ich glaube, es kann da jeder von sich selber einfach einmal, weil wenn wir Jesus ein bisschen kennen, einfach nachdenken, was passiert jetzt? Nehmt ihr ja der eine, der euch überholt mit 180. Wir fahren natürlich Vollgas, gell? Was würde Jesus tun? Oder andere Situationen. Ist egal, nehmt her, was wollt. Jesus ist in dem Fall ein Vorbild, weil er uns einfach einmal runterkommen lässt. Wir denken nicht mehr von uns aus, sondern wir denken jetzt, was sagt die Bibel dazu? Was sagt Jesus dazu? Vierter Punkt, da habe ich die Überschrift, welchen Wert hat es für uns, sich um den Willen Gottes zu kümmern? Auf gut Deutsch gesagt, was bringt es mir? Was bringt es mir, wenn ich mir um den Willen Gottes schere? Erstens, wir haben heute schon gehört, Gott liebt uns, er hat seinen Sohn für uns geopfert. Gott möchte uns als Elternteil, nehmen wir als Vater, als Elternteil durchs Leben führen. Jetzt schauen wir mal, wenn jeder, der von euch Kinder hat, will eigentlich das Beste für ihre Kinder. Wenn wir schauen, angefangen von Kindheit, über Schule, über soziale Verhältnisse, totalen Job, weiter auch Harmonie in der Familie, wir wollen eigentlich das Beste. Und auch Gott will das Beste für uns. Er versorgt uns rund um die Uhr. Das ist einmal das, was er will. Also, wenn ich mich jetzt um den Willen Gottes kümmere und ich frage, was bringt es mir, dann habe ich eigentlich die optimale Schiene fürs Leben. Gott will das Beste. Und das Zweite ist, Gott kennt die Zukunft. Ich habe mir lange überlegt, was ist jetzt mit der Zukunft? Eigentlich interessiert mich die Zukunft nicht. Ich möchte nicht wissen, wie ich ausschaue in 20 Jahren oder ob es mich überhaupt noch gibt, weil wenn ich das jetzt wisse, war es problematisch. Aber Die Zukunft ist für uns alle interessant, weil es gibt die Horoskope, es gibt die Wahrsager, die durchaus sehr viel Zulauf haben, es gibt Spiritisten, es gibt diese Astrologen, es gibt Interesse von uns Menschen, irgendwas von irgendwem zu erfahren, wie es mir geht. Und ich lasse mich auch gern anlügen, Hauptsache es passt mir jetzt ins Konzept. Das heißt, Zukunft ist für uns nicht uninteressant. Und jetzt haben wir den Gott, der sagt, pass auf, ich will das Beste für dich. Und ich kenne deinen Weg. Ich kann dir jetzt schon sagen, dass du in 2 Jahren das nicht unterschreiben sollst, weil es einfach ein Problem ist. Oder weil die Firma dort pleite geht. Oder was weiß ich. Gott kennt die Zukunft. Aber wir gehen lieber zu dem, der uns was Nettes sagt. Gell? Hört sich einfach nur mal diese Astrologensendungen an. Es ist teilweise tragisch, was die Leute alles bereit sind zu glauben, nur weil man ihnen das Richtige gerade sagt. Ja, kennt ihr wahrscheinlich, gell? Im Jesaja 46, Vers 10, da steht: Ich habe von Anfang an vorausgesagt, was geschehen wird. Lange im Voraus kündige ich die ferne Zukunft an. Meine Pläne verwirkliche ich und was mir gefällt, das führe ich aus. Gott sagt, dass er einfach alles ausführt, was er schon geplant hat. Ich kann Gott verstehen insofern. Weiß nicht, ob jemand von euch jemand schon ein Buch geschrieben hat. Gibt es solche Leute herin? Oder irgendwelche Theaterstücke oder was? Das ist ganz interessant. Ich selber schreibe Musicals, weil ich es in der Schule brauche. Und ich habe oft von vorn bis ganz hinten einen breiten Bogen den Überblick. Und wenn ich noch Schüler einbringen muss, weil einfach die Eltern sich aufregen, mein Bub hat keinen Satz, okay, dann gehe ich da rein und sage, da könnte man doch einen einbauen, da kommt der Bub mit dem Satz rein, alles ist zufrieden. Aber ich habe da bei dieser Geschichte, die ich geschrieben habe, einen totalen Überblick. Ich kann auch theoretisch da drin was rausnehmen, weil es nicht reinpasst. Und da denke ich mir, bei Gott ist es so. Gott hat da angefangen, wir sind jetzt da irgendwo und Gott hat das ganze Backerl vor sich. Und er hat einen Überblick. Er sieht, wo es hingeht und er weiß auch, weil es einfach im Drehbuch steht, wo jeder von uns hingeht. Das ist höchst interessant. Gott kennt die Zukunft und was noch schöner ist, Gott will das Beste für uns. Und er kennt die ganzen Fallen, in die wir alle eintappen. Und Gott kann uns den Weg rundherum führen. Das heißt, es ist nie schlecht, sich Gottes Führung zu unterordnen. Nehmt ihr einen Bergführer, man hört immer wieder, dass Leute in der Gletscherspalte reinfallen, weil sie einfach selber sagen, es sind eh nur 100 Meter, aber es geht auch 100 Meter abwärts. Ohne Führung auf ein Gebiet, wo man sich nicht auskennt, ist eigentlich Selbstmord. Und Gott will das Beste. Und der letzte Punkt, wie zeigt mir Gott, was er von mir will? Das ist auch immer die Frage, wie zeigt er mir das? Es gibt diverse Umstände. Es gibt Ereignisse, die einen zum Umdenken erfordern. Es gibt Menschen, die einem die Wahrheit ins Gesicht sagen. Wahrheit tut weh. Also sollte euch jemand einmal die Wahrheit wirklich ins Gesicht sagen, seid nicht zornig auf den, sondern denkt drüber nach. Gott sagt uns, was er von uns will, auch durch Krankheiten, durch Unfälle. Er will einfach, dass wir einmal zum Stillstand kommen und wieder mal nachdenken, was los ist. Manche von uns fahren ja mit Vollgas durchs Leben. Ich denke mir nur, die Wochen, die ich jetzt hinter mir gehabt habe, waren nur Vollgas. Und das heißt immer, Lehrer tun nichts, gell? Aber ich denke nur, in solchen Momenten, wo man sich selber überlastet, kann es sein, dass es einen Gläscher macht und dann bist du auf dem Boden. Und wenn du nichts mehr tun kannst, kannst du zumindest noch nachdenken. Hoffe ich. Oder, wie zeigt Gott, was er von mir will? Oft schlägt er Türen zu, die für uns so weit offen waren. Das war ja eindeutig. Auf einmal ist die Tür zu. Ich habe einen Job in Aussicht. Alles ist schon klasse. Guter Gehalt. Am Montag fange ich an. Ja, aus vorbei, den hat ein anderer. Ich meine, da sind wir meistens verzweifelt. Wir fangen an schimpfen über alles. Wir fangen an mit Gott zu schimpfen. Aber vielleicht war das nicht der Richtige. Wir sollen immer dann denken, Gott zeigt uns nicht alles. Gott führt uns schrittweise wohin. Ihr kennt die Geschichte von Paulus in Damaskus, der zuerst Saulus war. Also Paulus hat ja die Christen verfolgt und wollte nach Damaskus, um dort auch einige Christen sozusagen gefangen zu nehmen. Und auf dem Weg dorthin wird er eigentlich von Jesus überfallen, sagen wir es einmal so. Er fällt zum Boden, ist blind, ist eigentlich jetzt machtlos. Und schrittweise meine ich da, es ist interessant, Jesus sagt zu ihm dort nur, steh auf und geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Warum erwähne ich das jetzt? Wenn Jesus dort zum Paulus sagt, pass auf, ich habe Großes mit dir vor, du gehst jetzt zuerst nach Damaskus, dann schaust du, dass du da ein paar Mitarbeiter nimmst, dann gehst du nach Ephesus, dann evangelisierst du einmal ganz Asien dort, Kleinasien, dann musst du zurück nach Jerusalem, dort wirst du mit den Aposteln ein paar Streitereien haben, aber das geht schon vorbei, und irgendwann musst du nach Rom aufhören und dort werden sie dich umbringen. Wenn er ihm das dort sagt, hat er wirklich keine Motivation mehr weiterzumachen, oder? Er sagt nur, steh auf, geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, was los ist. Wir würden ja gern schon wissen, dass wir in 10 Jahren auf irgendeinem Posten sitzen oder, was weiß ich, ein Landhaus in Sizilien oder wo haben oder sonst irgendwas. Kann ja sein, aber Gott wird das nicht jetzt sagen. Okay, für uns ist eben Gottes Weg nicht oft logisch, aber eben er hat einen Plan. Und ich möchte ein paar Verse noch schnell einbringen, Schlussverse. Wichtig ist, dass Gottes Interesse an erster Stelle stehen muss. Matthäus 6,33, da heißt es, gebt nur Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben, so wird er euch auch alles geben, was ihr nötig habt. Wenn ich Gott an erster Stelle stehe, gebe ich mir alles noch. Dann kriege ich alles. Und im Kapitel 7, Vers 13, gibt es eben da die zweite Sache, da steht, nur durch eine sehr enge Tür könnt ihr in das Reich Gottes kommen. Der Weg zur Hölle dagegen ist breit und hat ein weites Tor. Viele entscheiden sich für diesen scheinbar bequemen Weg. Aber die Tür, die zum Leben führt, ist eng und der Weg dorthin ist schmal. Deshalb gehen ihn nur wenige. Ich denke mal, wir neigen oft dazu, die bequemen Wege zu suchen, einfach weil sie einfacher erscheinen und weil den alle gehen. Es ist aber das, was alle machen, nicht immer das Richtige. Das passt oft nicht. Gottes Interesse an erster Stelle. Ich hätte zum Schluss jetzt nur noch 5 oder 6 Fragen, die jeder von euch sich selbst jetzt einmal durch den Kopf gehen lassen soll. Und zwar immer unter dem Aspekt, dass eben Gottes Interesse an erster Stelle stehen muss. Erste Frage, ist das, was ich tue, mit Gottes Wort vereinbar? Wenn ich nach dem Willen Gottes frage, ist das vereinbar? Was sagt die Bibel? Und da passt eben auch dieser Spruch hin, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Ist das Gottes Wille oder ist das mein Wille? Das zweite, zeigt mein Handeln, sagt das, was ich tue, dass ich Gottes Kind bin. Man vergleicht einmal Gottes Kind mit Königskindern. Nehmt her die Kinder von der Queen Elizabeth zum Beispiel, oder nehmen wir her schon die zweite Generation, derjenige, der jetzt heiraten wird, das sind Königskinder auf dieser Erde und die sind ununterbrochen unter Beobachtung. Also wenn der dort irgendwann mal einen Rausch hat, wissen das alle. Wenn von uns einer einen Rausch hat, ist das jedem wurscht. Vielleicht der Ehefrau, ja, oder wie auch immer. Ich denke mir nur, ein König oder ein Königskind muss aufpassen. Das darf sich nicht alles erlauben. Wir sind Kinder Gottes. Wir dürfen uns auch nicht alles erlauben. Weil es kommt Punkt 3 dazu, ehrt das, was ich tue, Gott. Ehrt das. Und unter dem Aspekt meine ich, wir werden beobachtet. Jeder, der die Bibel liest, wird beobachtet, ob er das auch ernst meint. Ihr wisst gar nicht, wie viele Leute an und für sich wissen, was ihr tut. Ich kann mich erinnern, ich bin mit einer Musikgruppe unterwegs, habe ich auch schon mal erzählt, und da habe ich eben abends, wenn wir so hotelmäßig wo geschlafen haben, Bibel gelesen. Es hat nicht fasziniert, dass ich eine Bibel mit habe, fasziniert hat, dass da drin was angestrichen ist. Du streichst es an. Ja, dann habe ich gesagt, ja, sicher, also dann sind so Stellen, die mir einfach imponieren oder die mir was bringen. Das war unbegreiflich. Eine Bibel hat ja heute jeder daheim, oder? Ja, ich rede nicht von uns. Auch welche, die nicht in die Gemeinde gehen. Meine Mutter ist eine Erzkatholikin, die hat so einen Gläscher von Bibel daheim. Den macht sie aber nicht auf, weil sie einfach so wertvoll ist. Und sie hat auch meinen Sohn eine Bibel geschenkt, auch so ein Murzgläscher mit schönen Bilder drin. Aber es geht eigentlich nur um das Wertvolle. Ja, es schaut schön aus, es hat viel gekostet. Eine schauen tut man nicht, weil schade, war ein Schadungsbuch. Das ist eben die Frage. Eher das, was ich tue, Gott, was sagen meine Beobachter? Es nutzt mir nichts, wenn die Bibel rumliegt und ich schaue nicht rein. Oder es nutzt dann nichts, wenn ich sage, ich bin Christ, aber ich helfe keinem Nachbarn, weil der soll selber schauen, wie er zurechtkommt. Ich meine, das sind die Leute. Das ist unsere Umgebung. Meine ich das, was ich lese? Das vierte ist, handle ich mit dem, was ich tun will, nach Gottes Willen. Handle ich nach Gottes Willen? Ich muss es immer abwägen. Es gibt im Englischen eine Kurzpredigt, das heißt, if in doubt, don't. Wenn du im Zweifel bist, tu es nicht. Ja? Wenn du daran zweifelst, dass das Gottes Willen ist, dann lass es weg. Und nicht, ich kläsche jetzt durch, weil das ist meine Meinung. Und wenn man groß im Zweifel ist, dann heißt es auf gut Englisch immer, auf Althochdeutsch heißt es immer, harre auf den Herrn. Harre, das ist ja so ein eigenes Wort, das man lange nicht mehr gehört hat, aber es heißt nichts anderes als wie beten und abwarten. Harren heißt hoffen, vertrauen. Warten. Wieso müssen wir immer alles gleich erledigen? Warte auf den Herrn. Mein endgültiger Schlussvers für heute ist Jakobus Kapitel 1, Vers 5 bis 6. Falls jemand von euch nicht weiß, was der Wille Gottes in einer bestimmten Sache ist, soll er um Weisheit bitten. Ihr wisst doch, wie reich Gott jeden beschenkt und wie gerne allen hilft. Also wird er auch euer Gebet erhören. Betet aber in großer Zuversicht und zweifelt nicht. Also wenn man wirklich in Situationen kommen, wo man wissen wollen, was will Gott, soll man zuerst einmal um Weisheit bitten und ihm einfach ein Vertrauen. Und wir kennen, es gibt mehrere Stellen, wo drin ist, Gott gibt dir dann mehr, als du von ihm erbittest. Aber er will einfach, dass wir uns auf ihn vertrauen. Und betet aber in großer Zuversicht und zweifelt nicht. Das ist, zweifeln tut man, wenn man sich nicht sicher ist. Und Sicherheit kriegt man, indem man eine Beziehung mit Gott aufbaut, indem man einfach das Wort liest, sich Zeit nimmt für Gott, mit ihm spricht. Ihr würdet euch wundern, wie oft er wirklich antwortet, wenn man ernsthaft mit ihm redet. Ein Vater unser Oberleiern ist nicht sprechen mit Gott. Gut, ich möchte damit aufhören und möchte kurz noch beten zum Abschluss. Ja, Herr, ich möchte danken, dass du das Beste für uns willst, dass du jeden von uns als dein Kind siehst und dass du jedem einen Plan mitgeben hast, dass du jedem von uns das Beste mitgeben hast, dass du jedem von uns einen Werkzeugcharakter geben hast, Herr. Dass jeder von uns irgendwo gut ist und viele wissen es noch gar nicht, Herr. Aber Herr, du willst jeden von uns verwenden für dein Geschehen, Herr. Und ich möchte jetzt bitten, dass du einfach jedem sagst, was er ist in deiner Hand, was er sein kann und dass du jedem von uns mitgibst, dass man erkennt, was dein Wille ist, Herr. Herr, ich möchte noch bitten für diesen Tag heute, für alle, dass es noch ein schöner Sonntag ist, Herr, und segne die Zeit, die wir jetzt noch verbringen und segne die ganze kommende Woche. Amen. Amen.